Vergangenen Sonntagabend habe ich, wie könnte es anders sein, nicht Tatort angeschaut. Ich bin ja Tatortgucker, sondern Polizeiruf 110, weil kein Tatort kam. Und dieser Polizeiruf 110, der hat mich tief erschüttert, muss ich sagen. Der hat mich tief innen getroffen. Der Titel war "Der Dicke liebt". Der Dicke liebt. Und das war ein Lehrer, der Dicke. Ein freundlicher Lehrer, der sich um Kinder gekümmert hat. Und dieser freundliche Lehrer wurde auf einmal verdächtigt, ein Mädchen missbraucht und umgebracht zu haben. In diesem Tatort wurde ein Mädchen getötet, missbraucht und getötet. Eine furchtbare Sache. Und dann war klar, dieser dicke Lehrer, der sich so um die Kinder kümmert, der war das. Und dann hat sich ein Mob gefunden von 10, 15 Leuten und diese Leute haben diesen Lehrer verfolgt, verprügelt und am Ende hat er sich das Leben genommen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass nicht der Lehrer der Schuldige ist, sondern zwei Gymnasiasten, einer aus bestem Hause, die ihren Spaß hatten mit dem Mädchen. Das Mädchen hat viel Geld gehabt und einer dieser zwei Jungs hat dem Mädchen immer wieder Geld gegeben, die war vielleicht 10, 11, damit sie sich auszieht und solche Dinge. Und das ist dann in diesem Elend geendet. Und das war echt, echt tragisch. Und es hat mich zutiefst getroffen. Diese Spiralen, die da ins Laufen kommen, was da passiert, was sich da ergibt, dass eine Schuld eine neue Schuld hervorbringt und der Mob, der war nachher weg. Der Lehrer tot, das Mädchen tot. Eine ganz, ganz dramatische Geschichte. Ihr seht hier das Bild von diesem Lehrer. Nicht ganz sympathisch, das mag sein. Er unterhält sich hier mit einem anderen Mädchen. Das eine Mädchen war schon tot. Und er gibt diesem Mädchen, weil es so heiß war, ein Eis. Und die Direktorin der Schule sagt zu ihm, sind Sie denn wahnsinnig, in so einer Situation einem Mädchen ein Eis zu geben? Sind Sie wahnsinnig? Und der Lehrer sagt nur, gutgläubig, es war heiß. Und ich wollte dem Mädchen eine Freude machen. Darf man denn solchen Mädchen keine Freude mehr machen? Er war wie naiv. Ich darf doch dem Kind eine Freude machen. Ich tue doch nichts Böses. Und auf dem nächsten Bild sehen wir dann, wie der Mob im Hintergrund ist und wie sie ihn verprügelt haben. Ein, sage ich mal, einfacher, naiver, guter Mensch wird Opfer einer Hetzjagd. Es hat mich so betroffen gemacht, ich habe das Schreien der Mutter noch in Erinnerung, als sie den Tod ihres Mädchens, ihrer Tochter, mitgeteilt bekommen hat. Dramatisch. Klar, aus eigener Erfahrung ist man betroffen. Und dann habe ich weitergedacht und gedacht, was ist denn die Antwort Gottes? Was ist unsere Antwort auf das Elend in dieser Welt? Wir sehen es in der nächsten Folie. Ihr seht hier Gottes gute Schöpfung. Gottes gute Schöpfung, von Gott gut gedacht, Genesis 1 und 2. Das menschliche Chaos und die Arroganz der Menschen, Gewalt, Brutalität. Und dann kommt die erste Antwort Gottes schon in Genesis 12, Abraham. Gottes Beginn einer Lösung. Gottes Beginn einer Lösung. Joachim Meyer hat vor 2 Wochen über die Rolle Israels gepredigt. Und wir sind uns einig, da gäbe es noch einiges zu entdecken. Deshalb gibt es heute eine große Reise durch die Bibel. Deshalb habe ich ein Holzfällerhemd an, es wird gearbeitet und Turnschuhe. Es wird sportlich heute. Ein kleiner Werbeblock für ein Bildband mit Text, aber auch Bildern. Gott macht alles neu. Von N.T. Wright, Marlin Watling hat das gemacht. Hier wird die ganze Heilsgeschichte unglaublich plastisch und gut dargestellt. Marlin Watling wird Ende Mai hier sein, bei uns predigen. Wir werden ihn kennenlernen, aber ich kann diesen Bildband, wer den großen Bogen der Bibel wirklich entdecken will, mit einer bestimmten Perspektive, dem sei dieses Buch hier empfohlen. Gott macht alles neu. Und er beginnt mit Abraham, und das ist typisch mit einem Menschen. Mit einem Menschen beginnt er. Und diesen einen Menschen spricht er an und er sagt ihm Folgendes. Der Herr sprach zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft oder deiner Sippe und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Das heißt, du sollst bekannt werden über alle Grenzen hinaus, über alle Zeitalter hinweg. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen, wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Jetzt wird ein Mensch berufen, er soll Segen sein. Er soll Segen sein. Ein Segen sollst du sein. Nicht du sollst die Leute segnen, sondern es ist ein Unterschied, du wirst ein Segen sein. Wir kennen das manchmal, wenn jemand zu jemand sagt, du bist für mich ein Segen. Dann ist das mehr als segne mich. Ist gut. Nachher in Lobpreiszeit werden Sigrid und Patricia bereit sein, euch zu segnen. Aber ein Segen sein ist noch viel, viel mehr. Nämlich durch das Dasein eines Menschen oder Gottes sind wir schon Segen. Es gibt Menschen, die schauen einem an, so freundlich, dass sie zum Segen werden für einen. Es gibt Menschen, die sind so fleißig, die arbeiten so viel, dass die Felder große Erträge bringen. Diese Menschen sind ein Segen. Und andere Menschen sind wie ein Fluch für einen. Segen bedeutet ja, dass das Leben aufblühen soll. In der Gegenwart solcher Menschen blüht man regelrecht auf. Und in der Gegenwart von manchen anderen Menschen, da verkümmert und verkrümmt man innerhalb von einer halben Stunde, weil sie nur am Schimpfen sind, weil sie nur das Negative betonen, weil sie nur negativ drauf sind. Und man geht aus solchen Begegnungen heraus und hat keine Lust mehr zum Leben. Weil alles nur bescheuert ist und jeder nur doof ist und alle, außer natürlich die eine Person selber. Ein Segen, so könnte man das zusammenfassen, ein Segen sollst du sein, durch dich sollen alle Sippen der Erde gesegnet sein. Also das war damals völlig neu, dass durch eine Sippe alle Sippen Segen erlangen sollen. Denn klar war damals, eine Sippe lebt für sich und eine Sippe kämpft sich durch und eine Sippe grenzt sich ab. Und sie bekämpft andere Sippen. Denn wenn eine andere Sippe vorsprungig ist, technische Errungenschaften macht, dann muss man diese Sippe bekämpfen, denn sonst wird sie stärker. Von wegen Segen für andere Sippen. Und jetzt kommt Gott und sagt, du sollst mit deiner Sippe ein Segen sein für alle Sippen. Durch dich sollen alle Sippen gesegnet sein. Das ist deine Berufung, zum Segen werden und Segen sein für andere. Abraham muss gedacht haben, hallo, das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch nach mir schauen. Ich muss doch mich wohlfühlen. Es geht doch um meine Sippe. Wir müssen doch stärker sein als alle anderen Sippen. Und jetzt sagt Gott, setz die Stärke und den Segen deiner Sippe ein zum Segen für alle Sippen, für die ganze Welt. Eine Berufung unfassbar und unfassbar aktuell. Stellt euch vor, Gott würde heute zu Israel sagen, du bist ein Segen für die ganze Welt. Würden sie dann diesen Krieg so weiterführen in dieser Härte, in dieser Brutalität? Menschenleben vernichten. Wie würde das aussehen, dass Israel ein Segen ist? Russland, Ukraine, wie würde es aussehen, wenn diese, sind ja auch Brüder im gewissen Sinne, zum Segen füreinander werden würden? Kaum auszuhalten, wie das wäre. Ein Segen sollst du sein, ein revolutionärer Ansatz, der mit Abraham beginnt, der nicht mehr zu toppen ist. So etwas gab es noch nie. Und wie wird Abraham zum Segen? Letztendlich ganz einfach und schlicht, indem er Gott gehorsam ist, mit diesem Gott lebt. Seine Prüfungen besteht mit Isaak, den er opfern soll. Und er sagt, okay Gott, ich gehe den Weg. Er wird zum Segen für Sodom und Gomorra, für diese verruchte, verdammte, verrückte, bösartige Stadt, indem er in die Fürbitte geht für diese Stadt. Und er sagt, Gott, du kannst doch nicht ganz Sodom und Gomorra ausrotten, wenn da noch ein paar Gerechte sind. Das ist ungerecht. Gott, das kannst du nicht bringen. Das darfst du nicht. Das wäre ungerecht und du bist nicht ungerecht. Er setzt sich ein für diese verruchte Stadt. So wird er unter anderem zum Segen. Und dann natürlich durch seinen Reichtum, durch alles, was er erarbeitet. Wir gehen weiter von Abraham über Isaak, seinen Sohn, zu Jakob und dann zum Volk Israel. Und da finden wir wieder etwas Verrücktes im 5. Buch Mose. Und dort sagt Gott, ich sage euch die Gebote und Weisungen, ich habe euch die Gebote und Weisungen gelehrt, die ich vom Herrn, meinem Gott, empfangen habe, sagt dort Mose. Ihr sollt danach leben, wenn ihr in das Land kommt, das er euch schenken will. Haltet euch an diese Gebote und befolgt sie. Und dann kommt das Ergebnis. Dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Sie werden alle auf euch schauen und sagen, wow, was für ein kluges, was für ein weises Volk. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Wo ist dein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute gebe? Unglaublich, modellhaft. Modellcharakter, exemplarisch. Lebt die Gebote und die Völker werden zu euch aufschauen und sagen, wow, so könnte man leben. So könnte Leben funktionieren. Wenn wir diese Gebote leben, dann blüht Leben auf. Wow. Und dann kommt noch die Beziehung zu diesem Gott. Wenn wir zu dem rufen, der ist nah, der hilft uns in jeder Not. Meine Güte. Und das ist Volk Israel. Man schaut auf. Und wenn man heute nicht aufschaut zu Israel, hat das auch seine Gründe. Aber berufen sind sie dazu, nach wie vor zum Segen zu werden, indem andere Völker sich nach ihnen richten und staunen. Sagen, wow, wow. Das nennt man Lernen am Modell. Man lernt von anderen. Zu welchen Völkern schauen wir auf? Wo holen wir Inspiration her? Gibt es sowas überhaupt noch für unser Leben, für unser Volk? Die Völker sollten sagen, so sieht's Leben aus, so blüht's auf, wenn man sich unter die liebende Herrschaft dieses Gottes der Israeliten stellt. Wir wollen auch zu diesem Gott gehören. Das wäre die logische Konsequenz. So ist Israel berufen, Segen zu sein. Zentral ist die Berufung Leben und die heilige Sendung in die Welt hinein. Berufung Leben, Segen sein und die Sendung in die Welt hinein leben, in diese Welt, wo solche Lehrer in den Tod gehetzt werden, wo kleine Mädchen getötet werden, missbraucht werden, genau in diese bescheuerte, bösartige Welt hinein, ist die Berufung damals von Israel. Dann kommen die 10 Gebote. Und die 10 Gebote werden ja im 2. Buch Mose nach der Befreiung aus Ägypten vorgestellt. Und ihr seht sie, sie beinhalten wieder beide Aspekte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das sind die ersten 4 Gebote. Keine anderen Götter, kein Götterbild, Namen Gottes nicht missbrauchen, Sabbat heiligen. Das sind die Gebote, die die Beziehung zwischen Gott und uns regeln. Und dann kommen die Gebote 5 bis 10. Das sind die Gebote, die aufzeigen, wie man den Nächsten liebt. Also ihr merkt, da ist nichts Neues im Neuen Testament. Es wird nur aktualisiert, kommt neu zum Ausdruck. Jesus füllt es neu und wir dürfen es heute auch neu füllen. Aber das Prinzip ist dasselbe. Das ganze Gesetz im Alten und im Neuen Testament läuft auf das hinaus, Gott ehren, Gott lieben, von Gott her leben und die Menschen lieben. Das ist alles eigentlich. Uns wird dann konkretisiert, Vater und Mutter ehren, nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis ablegen, nicht begehren. Und dann ist alles gesagt. So lieben wir unseren Nächsten. Ziemlich einfach, was uns Gott in den 10 Geboten hier auftischt. Und dann geht es schnurstracks weiter ins Buch Exodus, nach den 10 Geboten. Dort sagt Gott dann, jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Merkt ihr, was da steht? Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk dienen. Ihr seid ein Königreich von Priestern, sagt er zu Israel, und ihr seid ein heiliges, von mir auserwähltes Volk. Das seid ihr. Punkt. Nicht ihr müsst und tut und macht, sondern das ist das Erste, der Zuspruch. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid ein Königtum von Priestern. Das seid ihr. Wenn ich zum Samuel sage, Samuel, du bist ein Mann mit einem Bart, dann sagt er, das weiß ich. Ich bin ein Mann und ich habe einen Bart. Sage ich, und jetzt lebt dieses Mannsein mit diesem Bart. Punkt. Du hast alles bekommen. So einfach ist das. Wir sind ein heiliges Volk, ein Volk von Priestern, sagt Gott im Alten Testament, ganz einfach. Man könnte sagen, die Daseinsberechtigung Israels liegt in seiner Berufung und in seiner Sendung in die Welt. Die Daseinsberechtigung Israels liegt nicht darin, dass Israel um Israel willen berufen ist, sondern berufen, um Segen zu sein. Und die Daseinsberechtigung und das Besondere Israels liegt darin, dass sie berufen sind, berufen zum Segen für die Welt zu sein. Darin liegt das Besondere und darin liegt die Daseinsberechtigung und darin soll Israel gemessen werden, wie sie diese Berufung leben. Sie haben alles empfangen. Und das dürfen wir nicht vergessen, sonst kommen wir in die Bredouille mit diesem Land. Und ich sage damit nicht, dass die Berufung von Gott zurückgenommen ist, Israel genommen, sage ich alles nicht. Aber die Berufung leben sie im Moment sehr, sehr bescheiden. Da müssen wir ehrlich bleiben und ehrlich sein. Denn wenn wir für sie beten, dann sollen wir beten, Israel, Gott schenkt, dass Israel in diese Berufung zurückfindet. Das wäre das Erste. Gott schenkt, dass Israel in diese Berufung zurückfindet, zum Segen zu werden für alle Völker. Israel, und das wissen wir, im Alten Testament erfüllt den Bund nicht. Und Israel landet im Exil, es wird nicht verstoßen, es landet im Exil. 400 Jahre Schweigen, 400 Jahre Schweigen. Das Versprechen war, zum Segen für die Welt zu werden. Israel hält es nicht ein, landet im Exil. 400 Jahre schweigt Gott. Die Brücke zwischen Altem und Neuem Testament sind 400 Jahre Schweigen. Kein Prophet spricht, niemand, nichts. Israel lebt im Exil. Und das Schöne ist, Gott gibt nicht auf. Und jetzt beruft er einen wieder. Und dieser eine, der wird zum wahren Israelit, stellvertretend für alle. Denn Jesus ist nicht gekommen, die Gebote aufzulösen, sondern zu erfüllen, alles zu leben. Alles zu leben, was Gott den Israeliten aufgetragen hat. Und er hat es gelebt, alles. Und somit wird der Fluch des Gesetzes, denn das Gesetz wurde zum Fluch. Gott hat gute Ordnungen gegeben, die haben sie nicht eingehalten und wurden schnurstracks zur Anklage. Das Gute wird dann zur Anklage. Wenn es heißt, Thomas, du sollst nicht schlecht über andere denken, ist das was Gutes. Jetzt, wenn ich schlecht über andere denke, wird das zur Anklage. Und das Gesetz sagt mir, Thomas, du bist schuldig geworden. Du hast schlecht über andere gedacht, du bist schuldig geworden. Deshalb wird das Gesetz unter der Hand, das gute Gesetz, zur Anklage. Und jetzt kommt Jesus, erfüllt das Gesetz, die Tora, die Erlösung des Messias und der Segen kann wieder in die Welt fließen. Und das ist wichtig, dieses Bild. Die Erlösung durch den Messias, weil er das alles gelebt hat und unsere Flüche auf sich genommen hat und uns befreit hat, kann der Segen wieder fließen. Und die zentrale Figur in diesem ganzen Geschehen ist natürlich Jesus. Denn Jesus, und darum lesen wir das in der Bibel immer wieder, Jesus ist das wahre Israel. Jesus ist der Mose. Jesus ist der zweite Adam und all die Dinge. Das ist Jesus, weil er erfüllt hat, gelebt hat, alles. Jesus ist nicht nur gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern eben zu erfüllen, den Fluch aufzuheben. Jesus ist nicht nur der Bote dieser guten Nachricht, sondern er ist selber gute Nachricht. Und es ist ein feiner, kleiner, wesentlicher Unterschied. Denn wenn er nur der Bote wäre, würde er sagen, so, dort geht's lang. Wenn er die gute Nachricht ist, dann können wir zu ihm kommen und sagen, du bist der, der es erfüllt hat und du bist der, zu dem wir beten können. Du bist nicht einer, der außerhalb steht und uns sagt, sondern du bist einer, zu dem wir können. Du bist die gute Nachricht. Du bist, verkörperst das Reich Gottes. Also kommen wir zu dir. Und ich sage es vorweg, das gilt auch für Israel. Israel wird nur in die Segensspur wieder kommen, wenn sie sich dem Messias zuwenden. Wenn sie Jesus als ihren König anerkennen. Ich habe mit einem messianischen Juden, also einem Juden, der Jesusgläubig ist, geredet und er hat zu mir gesagt, Thomas, macht euch doch bitte nichts vor mit dieser Israel-Verehrung. Bitte betet dafür, dass das Volk umkehrt zu Jesus. Das ist das Entscheidende, denn wir Juden kommen hier nicht vorbei an diesem Jesus. Und wenn ihr betet, dann betet dafür, dass sie Jesus anerkennen. Das wäre das Entscheidende. Und wenn Israel umkehrt und erkennt, dass sie den Messias getötet haben, Buße tun, dann kann ein Aufbruch in Israel losgehen. Da wird uns Hören und Sehen vergehen. Aber ohne Jesus und ohne Umkehr nicht. Er hat zu mir gesagt, Thomas, hört auf und kauft das Salz vom Toten Meer und hört auf, Heilsalben von Israel zu kaufen. Betet für uns und missioniert uns. Das wäre die vornehmste und wichtigste Aufgabe, die ihr tun könnt, damit Israel wieder in die Berufung hineinkommt und zum Segen wird. Stellt euch mal vor, Israel würde entlang der Bergpredigt Krieg führen. Stellt euch das mal vor. Statt Feinde töten, für sie beten und segnen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Was Gott dann tun würde, müssen wir das Alte Testament lesen. Da gibt es viele Kriege, da hat Gott die Kriege gewendet auf seine Art und Weise, dass man nur staunen kann und eigentlich lachen muss, was da passiert, wenn Gott mit eingreift, wenn man die Berufung lebt. Und das wäre die Sehnsucht, die Israel tun sollte. Zentral ist also, wie kommt Israel zurück in diese Berufung, Jesus als Messias anzuerkennen. Aber Gott geht weiter, er bleibt da nicht stehen. So lesen wir ganz einfach am Anfang der Bergpredigt in Matthäus 5, ihr, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, das sind Juden und Heiden, wenn es damals überwiegend Juden waren, sagt er, ihr seid in dieser Welt so etwas wie Salz. Ihr seid so etwas wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Merkt ihr die große Berufung vom Alten Testament, vom alten Mose? Die Menschen sollen sagen, wow, was für Gesetze habt ihr, was für ein geniales Volk, was für einen genialen Gott. Und jetzt sagt er, lebt. Berg predigt, ihr seid in dieser Welt dann so etwas wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Wenn ihr aber eure Salzigkeit verliert, wie soll dann jemand noch Geschmack am Leben mit Gott finden? Dann seid ihr zu nichts mehr nütze und werdet im Abfall landen. Oder anders ausgedrückt, sagt er dann, ihr seid hier, um Licht zu sein. Ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Was Gott in eurem Leben getan hat, sollte von allen Menschen so erkannt werden können, wie man von Ferne schon eine Stadt auf einem Berg sieht. Habt kein Problem damit, andere in euer Leben hineinschauen zu lassen. Nur so können sie an eurem Verhalten etwas von Gott entdecken, das sie begeistert. Und sie werden Lust bekommen, mit diesem Gott zu leben. Lebt so. Als fröhliche Christen mitten im Leid. Lebt so, vergebt statt vergelten. Betet für die Feinde. Lebt mit diesem Gott. Und Menschen werden Lust bekommen, mit diesem Gott zu leben. Das ist der Plan Gottes schon. Tausende Jahre schon im alten Israel war das der Plan. Lebt so. Nicht prügelt die Menschen ins Reich Gottes. Nicht zwingt sie zu diesem Gott zu beten und wenn sie es nicht tun, hackt ihnen die Hände ab. All diese schrecklichen Dinge sind passiert. Sondern lebt so. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern, was ist die Alternative? Hat Lust. Lust. Leidenschaft am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Wort nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an einem Wasserbächen und so weiter und so weiter. Das ist unsere Berufung, Leben. Licht und Salz, das sind wir und Menschen sollen durch unser Leben Lust bekommen. Und der Arbeitskollege von der Julia, sie sieht jeden Tag, soll er sagen, Mensch, so wie die Julia lebt und was die ausstrahlt und wie die drauf ist, der helle Wahnsinn. Julia, wo hast du die Energie her und die Perspektiven? Und dann sagt Julia, das verrate ich dir irgendwann. Und er wird immer neugieriger. Und dann erzählt sie, was die Energiequelle ihres Lebens ist. Und der Mensch wird sagen, wow, ich bekomme Lust, mit diesem Gott zu leben. Wenn der Umkehrschluss giltet und so wenig Leute Lust haben, mit diesem Gott zu leben, könnte es daran liegen, dass unsere Lust nicht besonders ausgeprägt ist. Und unsere Freude und unsere Lebendigkeit und unser aufblühendes Leben mitten im Leid. Unser Umgang mit dem Tod, ich habe mich in den Schweigeexerzitien damit beschäftigt, die hohe Kunst des Älterwerdens einzuüben. Das macht nicht nur Spaß, kann ich gleich sagen, aber ich will mich dem auseinandersetzen, denn ich will in der hohen Kunst des Älterwerdens auch Licht und Salz sein für meine Kollegen in meinem Alter. Das will ich. Da wäre ich Licht und Salz. Hey, da geht einen anderen Weg. Wie kommst du auf diesen Weg? So sollen wir leben, und das ist die Berufung, die Israel hatte. Das ist die rote Linie durch die ganze Bibel von Genesis 12 bis Offenbarung 21. Und es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein. Denn Gott wird alles vollenden. Petrus schreibt noch, dann ihr aber, man höre und staune, das schreibt er an die Gemeinde von Juden und Heiden, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, da klingelt es in den Ohren, Exodus 19, was ich vorhin gelesen habe, eine königliche Priesterschaft, sein Eigentum, das seid ihr, das sind wir, ein auserwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft. Sein Eigentum, damit ihr einer gottlosen Welt verkündet, wie herrlich Gott an euch gehandelt hat, als er euch aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid. Die Daseinsberechtigung der Kirche liegt in ihrer Berufung. Dort, wo eine Kirche beginnt, sich um sich selber zu drehen, verliert sie ihre Berufung, ihre Strahlkraft. Das Salz wird dumm, unsalzig, das Licht wird unter den Scheffel gestellt. Aber wenn wir befähigt werden, unsere Berufung, nämlich mit Gott zu leben, egal wo wir sind, im IGW-Studium, am Arbeitsplatz in Afterholderberg, das am Ende der Welt ist, oder in Engen, wenn wir sagen, dort lebe ich mit diesem Gott radikal und konsequent. Die Frage ist nicht die erste, welchen Beruf soll ich ausüben und wo soll ich arbeiten, sondern die erste Frage ist, dort wo ich bin, wie kann ich dort mit diesem Gott leben und zum Segen werden? Das ist die erste Frage. Wir stellen immer die Frage und sagen, wo soll ich wohnen, damit ich, und wenn dann der richtige Ort herauskommt, die richtige Wohnung und die richtigen Vermieter, dann wird's gut. Ich sage, nein, dort, wo du bist, leb die Berufung, mit Gott zu leben. Ganz konsequent. Und das ist unsere Grundberufung und zum Segen werden für andere. Und dann gibt es noch spezielle Aufträge, dass Gott irgendwann zu mir sagt, als Molkereimeister, Thomas, deine Zeit ist abgelaufen. Als Molkereimeister, ich brauche dich in der Theologie, wieso auch immer. Und ich sage, logisch, kein Problem. 4 Kinder, eine Familie, da steige ich aus und dann studiere ich und verdiene ein paar Jahre nichts. So einfach war es nicht. Aber das ist dann ein spezieller Auftrag. Und sonst leben wir dort, wo wir sind, fröhlich, dankbar, mit diesem Gott Bergpredigt. Und dann sind wir Licht und Salz für diese verbohrte, sonderbare Welt. Die Daseinsberechtigung der Kirche liegt in ihrer Berufung und in ihrer Sendung. Und jetzt kommt noch ein kleiner Aspekt, den ich betonen möchte. Weshalb denn das Alte Testament? Das Alte Testament, das haben wir gelesen, mit Land, mit Boden, mit Sex, mit Vermehrung, mit Arbeit auf dem Feld. All die Dinge werden im Neuen Testament kaum erwähnt, aber die gehören dazu. Das Reich Gottes verwirklicht sich in seiner Schöpfung. Das Reich Gottes ist nicht irgendwo anders. Das sagen die Gnostiker im Griechentum. Geist ist gut, Materie schlecht. Und wir brauchen das Alte Testament. Das Alte Testament sagt uns, Materie ist gut. Materie ist von Gott geschaffen. Körperlichkeit ist gut. Erde ist gut. Land ist gut. Das ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, habt ihr versaubeutelt. Aber es ist gut. Das Neue Testament spricht viel von aller möglichen Dinge, vor allen Dingen von geistlichen Dimensionen, weil das Neue Testament das Alte kennt und von dort kommt. Wir gehen nicht weg, sondern wir beten ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hier in der Materie soll sich's verwirklichen. Und das gibt uns einen anderen Umgang mit unserer Arbeit, nicht nur als Landwirte, auch als Ingenieure. Auch als Menschen, die sonstige Tätigkeiten haben. Das ist gut. Lebt eure Berufung. Dann spiegeln wir Gott in diese Welt hinein. Noch eine Zeichnung von Marlin Watlin. Priester sein in seinem Königtum bedeutet zweierlei. Gottes Schönheit wird in diese Welt hineingespiegelt. Durch diesen angewinkelten Spiegel, seine Regeln, seine Mission, seine Vaterschaft, seine Liebe, all das spiegeln wir in die Welt hinein. Denn Gott macht das mit Menschen, mit dir, Ursula, und mit mir und mit uns allen. Und auf der anderen Seite bedeutet Priester sein, wir spiegeln die Not und das Elend dieser Welt in Fürbitte und Gebet und Anbetung zu Gott. Loben ihn für diese schöne Schöpfung, sind ihm dankbar und bringen ihm diese Menschen wie im letzten Polizeiruf 110 und sagen, Herr, erbarm dich über unsere Welt. Und dann sagt er, das mache ich gern, Thomas, mit dir zusammen. Du bist mein Mitarbeiter, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Ich sage, mit zitternden Knien ja. Ist eure Gemeinde bereit, Berufung zu leben? Oder drehen sich alle nur um sich und jeder will von der Gemeinde was, aber ihr seid nicht bereit, gesandt zu werden? So werdet ihr nicht zum Segen. Ich frage mich, als ich so darüber nachgedacht habe, ob wir diese Identität noch realisieren. Wir reden viel von Identität. Wer bin ich? Wer sind wir? Ich würde sagen, wir sind Segen für diese Welt. Das ist unsere Identität, weil wir von Gott geliebt sind. Es darf aber nicht bei uns bleiben. Realisieren wir diese Identität noch? Realisieren wir, und ich bin nur beim Polizeiruf 110, was Paulus im Römerbrief schreibt, die ganze Schöpfung liegt in Schmerzen und Geburtswehen und sie sehnt sich danach, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden, die diesem Jesus nachfolgen, die völlig andere Handlungen und Gebote leben, als sie die Welt kennen. Die Welt sehnt sich danach. Dieser dicke Lehrer sehnt sich danach. Der Mob tief innen auch. Die Eltern des Mädchens, wir sehnen uns danach. Wir sind dazu berufen, Segen für die Welt zu sein. Das ist unsere Berufung. Gottes Methode sind Menschen. Nicht, dass Gott uns nötig hätte, aber er hat sich so entschieden. Du sitzt so schön hier, Ursula, schaust so freundlich, es wird schon zum Segen für mich. Gottes Methode sind Menschen. Nicht, weil er uns braucht, aber er hat sich so entschieden. Er hat sich entschieden zu sagen, Martina, ich brauche dich. Patrick, ich brauche dich. Michelle, ich brauche dich. Andreas, ich brauche dich. Auch wenn ihr ein bisschen schräg drauf seid, aber ich brauche euch. Mit euch und durch euch und in euch sollen gesegnet werden die Menschen um euch herum. Das ist's. Und dazu soll euch die Gemeinde befähigen. Und das ist der rote Faden von Genesis 1. Dort wird der Segen ausgesprochen, von den Menschen versaubeutelt. Genesis 12 wieder aufgegriffen. Und Abraham hinterlässt eine Segensspur über Jakob, Israel, Jesus, der wahre Israel, hin zu allen Völkern. Denn Gott hat die Welt im Blick. Gott hat immer die Welt im Blick. Und wir sind dazu da, dass die Welt erreicht wird. Und ich habe mich auch noch gefragt, erleben wir vielleicht so wenig mit Gott Zeichen und Wunder, die wir so gerne hätten? Erleben wir so wenig, weil wir diese Berufung nicht aufgreifen, nicht ausleben, was uns geschenkt ist? Das ist eine Frage, über die man nachdenken darf. Ich fasse zusammen, von Abraham über Israel zu Jesus, zu mir, zu Gottes neuer Welt. Was ist meine Berufung? War die Eingangsfrage. In Beziehung mit Gott zu leben, seine Gebote halten. Das ist unsere Berufung als erstes. In Beziehung zu Gott, über Jesus, mit Gott leben und seine Gebote halten. Das ist das Erste. In der Gemeinde seine Liebe einüben und verkörpern, dass die Menschen um uns herum erkennen, immer mit dem Ziel, die Welt zu erreichen und inspirieren. Mit dem Ziel, dass Menschen an der Gemeinde die Liebe Gottes erkennen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, an der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. als Priester in der Welt leben. Ich habe es gezeigt, die Schönheit Gottes hier leben und andere erleben lassen. Nicht künstlich, sondern weil ich einfach fröhlich mit diesem Gott lebe und die Welt in Bitte und Fürbitte und Dank zu diesem Gott bringen. Und dann bin ich Segen für diese Welt. Egal wo und egal wie. Dort, wo ich bin, lebe ich mit diesem Gott. Und wenn ich im Aldi einkaufen gehe und wenn ich im Lidl einkaufen gehe, dann bin ich und lebe mit diesem Gott und dann bin ich Segen für die, die um mich herum sind. Wenn Gott will, dass ich in Rewe gehe, dann wird das mir schon sagen und sonst gehe ich, weil ich habe Autorität zu entscheiden, wo ich einkaufe. Ich sage immer, Gott, wenn du was anderes willst, sag's mir, sonst gehe ich. So habe ich auch das Auto gekauft jetzt. Ich würde gern dieses Auto kaufen, wenn du was dagegen hast, sag's mir. Und Gott sagt, du bist mündig, kauf dir so einen Klump, die Folgen hast du dann selber. Aber ich bin dann auch wieder bei dir, wenn er verreckt auf der Autobahn bei Gießen. Kein Problem. Berufen, Segen zu sein, dort, wo ich bin. Punkt. Und stellt nicht zu viele Fragen, ist das richtig, soll ich wohin, da und dort, sondern lebt die Menschenfreundlichkeit Gottes. Und wenn Gott was anderes will, sagt er es eindeutig. So werden wir zum Segen. Und ihr könnt jetzt noch, wer will, einen Segen empfangen von der Sigrid und Patricia. Wo seid ihr, Sigrid? Hier, hier, hier. Wahrscheinlich noch draußen in der schönen Natur Gottes, wo die Vielfalt Gottes verkörpert wird. Der Herr segne euch und lass euch zum Segen werden. Für viele Menschen um euch herum, die Welt braucht diesen Segen. Dieses Lebensspendende, diese Kraft von Gott und von uns als Menschen. Amen.